ladies, the Big Valboski here, and you're listening to Rats.
Hey everybody, this is your favorite wrestler, Rob Van Dam. You're listening to Rats.
Rats 631, Blood and Guts. Hallo und herzlich willkommen zu Rats Folge 631. Mein Name ist Dennis und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid, denn heute geht es natürlich um Blood and Guts. Aber wir haben natürlich auch noch ein, zwei andere Themen. Unter anderem habe ich mir SmackDown und Raw angeguckt. Ich habe nicht viel darüber zu sagen und vor allen Dingen gar nicht viel Gutes. Und ich bin gespannt, was er zu berichten hat, denn er war letzte Woche Freitag auch mit dabei. Better Than Elvis war das große Thema. Wir haben ein Bier gebraut bei unserem guten Freund Stefan Ottenpohl. Dies und vieles mehr wird er jetzt berichten. Live vom Wandsbeker Markt. Das ist niemand Geringes als der Nico. Hallo Nico.
Hallo Dennis. Hallo herzlich liebstes Reds-Universum. Es ist mal wieder soweit. Ich stehe hier auf dem Wandsbeker Marktplatz und ich habe so ein bisschen Sodbrennen. Ich habe so einen Druck hinter den Augen. Ich würde fast behaupten, ich habe sogar ein bisschen Kopfschmerzen. Ausgangssperren-Kater, würde ich sagen. Und auch ein Phänomen. Ich hatte mich nämlich gestern Nachmittag mit einem Kumpel getroffen und durch die Ausgangssperre ist man ja zeitlich so ein bisschen begrenzt. Das heißt, man muss auch irgendwie viel, viel sehr, sehr schnell trinken, um die letzte Bahn zu bekommen. Ja, das habe ich auch getan und mir geht's gar nicht so gut. Und als ich mir gerade die Berichte von SmackDown und Raw nochmal angeschaut habe, da ging es mir auch nicht besser. Muss ich gestehen.
Das kann ich mir vorstellen. Also fangen wir erstmal mit den guten Sachen an. Better Than Elvis. Nach knapp 2 Jahren, die dieses Brauset jetzt bei unserem guten Freund Stefan Ottenpohl rumstand, nämlich seit der Eröffnung von BrewDog St. Pauli, haben wir es ja am vergangenen Freitag tatsächlich nochmal geschafft, ne? Frischen Hopfen, frische Hefe besorgt, damit da auch nichts schief gehen kann. Das einzig alte, was wir benutzt haben, das war die schon leicht angeschimmelte Grapefruit aus dem Paket, aber irgendwo ist das Budget natürlich dann auch aufgebraucht. Und Nico, wie zufrieden warst du? Wie positiv gestimmt bist du, dass das ein leckeres Bierchen wird? Vielleicht sogar das beste Bier der Welt.
Ja, ich bin absolut guter Dinge und es war ein Happening. Man hat sich natürlich darauf gefreut, du hast gerade angesprochen, wir warten ja schon seit Ewigkeiten darauf, dass wir dieses Bier zusammen brauen. Letzte Woche Freitag war es soweit und es hat auch alles funktioniert. Ich bin total gespannt. Ich bin total gespannt, das Bier blubbert vor sich hin beim Stefan Ottenpohl in der Küche und diesen Freitag, morgen, da wird ja nochmal Hopfen zugegeben.
Genau, da macht Stefan nochmal die Hopfenstopfung. Ich glaube nochmal 3x6, ne? 18 Pellets hat er sich gemerkt. 3x6 Pellets werden nochmal hinzugegeben. Dann quasi noch eine weitere Woche und nächste Woche Freitag, da haben wir uns ja schon verabredet, da wird das Ganze dann abgefüllt.
In der Tat, da wird's abgefüllt in wunderschöne Bügelflaschen. Wir versuchen natürlich noch eine durchsichtige Bügelflasche zu ergattern, damit wir auch diese tolle Farbigkeit.
Ich bin gespannt. Ich bin tatsächlich auf die Farbe gespannt. Ich hoffe viel, weil im Topf sah es natürlich noch so ein bisschen aus wie Brackwasser. Ne?
Sehr hazy.
Sehr, sehr, sehr hazy. Aber ich bin froher Hoffnung. Wenn das jetzt dann einmal alles sich abgelagert hat und wir das dann nächste Woche schön, schön sauber abfüllen, dass wir gerade in so einer Klarglasflasche, dass wir auch hoffentlich so ein richtig schönes, so ein leuchtendes Rot schon fast hinkriegen, das wäre natürlich ziemlich cool. Ich bin gespannt. Wir waren beim Einmeischen tatsächlich von der Temperatur ein bisschen zu hoch. Das war unter anderem mit dem Thermometer auch so ein bisschen geschuldet. Aber unser guter Freund, der Markus Kort, Hobbybraumeister 2019, hat gesagt, Bier wird's immer. Also irgendwas.
Das ist schon mal gut.
Irgendwas wird's werden. Und wenn's blubbert, dann heißt es ja auch schon mal, es ist auf jeden Fall Alkohol entstanden. Und wir haben auch dann ein bisschen mehr Grapefruit reingemacht als sollte. Also ich denke, das wird wahrscheinlich das beste Bier der Welt. Wir werden natürlich hiervon berichten. Also diese Woche Freitag, also morgen wird der Hopfen nochmal zusätzlich Hopfen hinzugegeben. Nächste Woche Freitag wird das Ganze dann abgefüllt. Und dann ist unser guter Freund Opa ja wahrscheinlich erstmal im Urlaub. Das heißt, das muss ja so noch eine sogenannte Flaschenreifung findet dann statt. Das heißt, man gibt dem Bier nochmal ein kleines bisschen Zucker, wenn man es in die Flasche füllt, damit es eben in der Flasche die Hefe nochmal arbeiten kann und dann eben die Kohlensäure herstellt, damit eben, wenn man die Plöppflasche dann auch aufplöppt, damit es auch richtig plöpp macht.
Das muss richtig ballern.
Ganz genau. Also ich würde mal so sagen, 14. am 28. Also Ende Mai, Anfang Juni, denke ich mal, wird das Bier fertig sein und wir werden dann natürlich hier davon berichten.
Ja klar, total stolz werden wir sein, wenn es denn schmeckt.
Auch wenn es nicht schmeckt, werden wir stolz sein. Das ist wie, wenn das eigene Kind hässlich ist. Ne? Da sagt man ja auch, Mensch, das ist gar nicht hässlich. Das eine Ohr ist gar nicht größer als das andere. Die Nase geht bis zur Unterkante vom Kind. Das muss so sein. Ne? Und genauso wird es auch bei unserem Bier sein. Auch wenn es ein bisschen süß ist, ein bisschen wenig Alkohol hat, keine Karbonisierung hat, dann werden wir sagen, ja, genau so wollten wir es nämlich machen. Also, wir sind sehr gespannt. Und wenn jemand auch komplette Scheiße macht und sagt, ja, aber genauso sollte es sein, dann ist das sicherlich auch unser guter Freund Vince McMahon. Denn ich habe tatsächlich mir sowohl SmackDown als auch Raw angeguckt und ich kann tatsächlich nicht viel Gutes sagen. Also letzte Woche SmackDown, der Main Event natürlich, Roman Reigns gegen Daniel Bryan mit der Stipulation, dass wenn Daniel Bryan verliert, dann ist er von SmackDown ausgeschlossen. Das war ein gutes Match, da kann man nichts sagen. Aber der Rest der Show, also die Leute, die da auch antreten und auch zum Beispiel ganz viele Backstage-Promos und jetzt unterlegen sie die Backstage-Promos auch mit so Hintergrundmusik. Also diese ganze Show hat auf mich den Eindruck gemacht, das ist halt keine Wrestling-Show mehr, sondern das ist wie so eine TV-Show, weißt du? Also es ist normale Wrestling-Show lebt ja davon, dass die Wrestler auch mit dem Publikum interagieren. Da verstehe ich ja auch, das kann man aktuell nicht machen. Aber diese Show ist so overproduced inzwischen. Heidewitzka, Herr Kapitän. Also ich fand es wirklich so furchtbar. Und da tappt mir zum Beispiel hier eine Bianca Belair, die ich ja wirklich gerne mag und die auch hier ein neuer, befruchtender Charakter dieser Show ist. Ne, tappt mir schon fast leid, dass sie das hier auch hier mit den Dirty Dogs und sowas, also das ist ja alles so plätterig.
Es ist total enttäuschend, ne? Also gerade, ich dachte nach WrestleMania fanden wir ja im Großen und Ganzen ansprechend, da waren ein paar tolle Matches dabei, gerade auch angesprochenes Match oder angesprochene Bianca Belair, die ein tolles Match mit Sasha Banks hatte, und da dachte man nach Mania, okay, it's a new season, jetzt geben sich wieder Mühe. Nein, es ist nicht so. Es ist leider überhaupt nicht so. Es ist nahezu noch schlechter als die Weeklies vor WrestleMania.
Nach WrestleMania kommt ja meistens die ganz dürre Zeit. Man erinnert sich noch an so Sachen zum Beispiel den Push von R-Truth oder sowas. Ne? Oder damals ging ja auch der Push von JBL los. Ne? Also das ist immer so gefühlt. Nach WrestleMania habe ich immer das Gefühl, dass Vince McMahon so sagt, naja, also wenn wir irgendwas ausprobieren können, dann jetzt.
Aber sie probieren einfach, es sind immer die gleichen Leute, viele, viele Mid-Kader. Es gibt bei Raw und bei SmackDown, sagen wir mal, eine große Fehde. Das ist hier die Geschichte mit Roman Reigns. Bei Raw haben wir natürlich Bobby Lashley, Strowman und Drew McIntyre. Aber alles, was drumherum ist, ist uninteressant.
Also Nia Jax und Shayna Baszler stehen, glaube ich, aktuell stellvertretend für dieses Ganze, was die WWE da macht. Dann hast du noch Natalya und Tamina und du hast noch Lana und Naomi und das ist deine Damen-Tag-Team-Division und diese drei Tag-Teams kämpfen halt bei jeder Sendung in irgendeiner Konstellation gegeneinander. Ich mag es einfach nicht mehr sehen. Wenn das jetzt The Rock, Stone Cold und der Undertaker wären, ne, wo man irgendwie sagt, oh, da sind geile Matches, aber es sind ja noch nicht mal geile Matches und man hätte ja die Qualität, ne? Also man hat ja auch zum Beispiel bei NXT viele Damen, die gut catchen können. Also es wäre ja kein Problem. Mich stört es ja noch nicht mal, dass das hier drei Tag-Teams sind. Wenn es die Hardy Boys, Edge and Christian und wer war da noch immer mit bei?
Team 3D.
Team 3D, genau, die Dudleys. Also wenn du so drei Tag-Team hast und die kämpfen ein ganzes Jahr miteinander in unterschiedlichen Konstellationen, dann ist das okay. Aber die können hier wirklich nichts. Dann hast du jemanden wie Aleister Black, der nicht nur schon bei meinen guten Freunden von WXW hier in Oberhausen, habe ich ihn auch schon zwei, dreimal natürlich gesehen, der ist ein Typ, haben letzte Woche drüber gesprochen, ne? Das ist, der sieht gut aus, der sieht aus wie ein Catcher, ne? Wenn du den auf der Straße triffst, da zuckst du erstmal ein bisschen zurück, ne? Hast du erstmal ein bisschen Respekt.
Und, so muss das sein.
Und dann sieht man ihn über ein halbes Jahr nicht und dann bringen sie ihn hier mit so einer Geschichtenvorleser-Story zurück. Das braucht der Mann doch alles gar nicht.
Nein, das braucht er nicht. Man hätte ihn wunderbar debütieren lassen können. Einfach so. Ja. Im Main Event, keine Ahnung. Er hätte jetzt auftauchen können, hätten wir jetzt diese Cesaro-Storyline nicht und hätte sich Roman Reigns entgegengestellt. Klar, es wäre ein bisschen hochgegriffen, aber jetzt irgendwie wochenlang diese vorproduzierten Videos da auszustrahlen und ich glaube, das haben wir letzte Woche schon vermutet, es kann natürlich auch sein, dass er niemals debütiert. Ne? 10 Wochen Videos und dann kommt einfach nichts mehr. Auch das ist möglich und das ist traurig. Zu der Damen-Division, Tag-Team-Division noch eine Sache, bei NXT funktioniert das wunderbar. Ne? Da gibt es auch NXT Tag-Team der Damen gibt es. Da hat übrigens ein Titelwechsel auch stattgefunden. The Way haben die Damen-Tag-Team-Titel von Shotzi Blackheart und Ember Moon gewonnen. In einem Streetfight war das, glaube ich. Ich habe den Bericht gelesen, noch nicht geschaut. Hat sich wunderbar gelesen und da passiert was. Und da macht so ein Tag-Team-Gürtel der Damen total Sinn. Im Main-Roster einfach nur langweilig.
Ich gucke mal eben noch was anderes nach 7, 8, 9. Und zweimal guckt Apollo Crews und Big E, wie viele Aufeinandertreffen die eigentlich schon in diesem Jahr hatten. Und wir haben den 6. Mai und wir haben keine House-Shows. Ne? Also das sind nur praktisch Smackdown-Matches und Pay-Per-View-Matches. 9. Mhm. 9, natürlich waren da auch mal Multi-Man-Matches dabei, aber 9-mal Apollo Crews und Big E. Und im 9. Match, das, was wir jetzt bei Smackdown gesehen haben, Intercontinental-Match, und es gab ja schon so viel, ne? Es gab Eingriffe hier, Commander Aziz, der große, böse Nigerianer, wie Vince McMahon ihn ja gerne beschreibt. Und dann machen sie ein Intercontinental-Match, nachdem sie schon 8-mal gegeneinander gekämpft haben, nachdem der Titel gewechselt ist, nachdem es Nigerian Drumfights gab und Eingriffe und alles. Und dann ist dieses Intercontinental-Match ein normales Wrestling-Match. Und es endet komischerweise durch DQ. Also also wenn ich da als zahlender Fan irgendwie im Publikum gewesen wäre und hätte dafür meine erste Reihe, weiß ich nicht, $800 oder so bezahlt, ich wäre nochmal schnell Backstage gegangen, hätte mir für $100 zwei große Bud Light geholt, hätte die direkt weggeext und hätte denen dann, glaube ich, direkt einmal so weit wie ich, mit zwei Bud Light komme ich schon ziemlich weit, wäre ich wahrscheinlich schon auf diese Ringschürze gekommen, hätte einfach mal so richtig, so ein bisschen so, hätte mal gezeigt, aber das ist ja wirklich nicht normal.
Im Main Event, Kevin Owens und Sami Zayn auch involviert so ein bisschen in diese Storyline, vielleicht gibt es da ein Fatal Four-Way Match um den IC-Title bei WrestleMania Backlash, kann durchaus sein. Das bleibt abzuwarten. Ist ja jetzt auch bald schon soweit. 3 Matches stehen bisher fest. 3, glaube ich, ne? Genau, nur 3 stehen fest, ja. Na, mal gucken, was da noch auf die Karte kommt.
ist ja auch noch, toll. Ist ja auch noch ein bisschen hin. Die WWE macht das ja gerne dann auch. Jetzt ist der WWE jetzt egal. Ne? Also früher, ganz, ganz früher war es ja noch so, da musste die WWE noch Pay-Per-Views verkaufen. Ne? Das heißt, man musste den Zuschauer, die Zuschauerin oder diverse zu Hause noch dazu animieren, irgendwas zwischen $55 und $65 waren das, glaube ich, ne, eben auszugeben, um so ein Pay-Per-View zu kaufen. Da war man noch sehr bemüht tatsächlich auch, ne? Weil das ist ja schon eine Stange Geld. Dann gab es ja irgendwann das WWE Network, da war man dann schon nicht mehr ganz so bemüht, weil man dachte, naja, komm, also wir haben so viel auf dem Network und das kostet $10 im Monat, also die Leute haben sowieso, also egal wie gut wir jetzt hier Capital Punishment aufbauen oder nicht, da wird sich jetzt wahrscheinlich keiner das Network kaufen, der es nicht eh schon hat, und da hatte man ja wenigstens noch das Incentive, dass man gesagt hat, okay, aber wenn wir doch noch einen Subscriber gewinnen, einen Nico, der zum Beispiel jetzt seinem guten Freund dem Peter erzählt, pass auf, da ist ein affengeiles Match. Big E gegen Apollo Crews, die haben schon 15 Mal gekämpft, aber jetzt das 16., das wird affengeil. Und der Peter kauft sich das WWE Network, dann hätte die WWE $10 mehr gehabt. Jetzt, seitdem man in den USA ja diesen neuen Deal hat mit Peacock, hat man ja gar kein Incentive mehr, zumindest für den amerikanischen Markt. Das ist ja vollkommen egal. Die WWE kriegt ja eine feste Summe. Das heißt, ob auf Peacock einer diesen Pay-Per-View guckt oder 100 Millionen, das macht für die WWE keinen Unterschied. Und dementsprechend natürlich der Incentive, die Pay-Per-Views so toll und so spannend zu machen, wie es nur geht, die ist jetzt noch weniger da, als sie früher da war.
Und traurig.
Traurig. Du hast schon gesagt, 3 Matches haben wir.
Ja. Es ist aber auch wirklich dreist. Es ist wirklich dreist von der WWE, uns als Wrestling-Fan sowas vorzusetzen. Gerade mit einer starken Konkurrenz wie AEW. Das verstehe ich halt nicht, ne? Dass man jetzt hier nicht einfach sagt, okay, wir stellen jetzt mal wieder vernünftige Shows auf die Beine. Ne? Wir machen die Sache mal wieder spannend. Wir versuchen mal was Neues, abgesehen von Raw Underground. Das floppte leider. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, das sage ich schon seit Jahren. Aber so langsam wird es echt kritisch
mit den Weeklies. Ja, der ein oder andere hat ja vielleicht mal in den Podcast Octagon Control von unserem guten Freund Jörg Rüggeberg reingehört. Und da hat er ja darüber gesprochen, dass zum Beispiel UFC ein ähnliches Problem aktuell hat. Ne? Die haben auch ihre Pay-Per-Views an ESPN Plus verkauft, auch ein Streaming-Dienst. Das heißt, denen ist letztendlich auch egal, ob die Pay-Per-Views viel oder wenig Buys dann Pay-Per-View-Verkäufe, also auf ESPN Plus machen. Und dementsprechend zum Beispiel auch ein Match mit Jon Jones, einer so der größeren Stars neben Conor McGregor, die UFC momentan hat, kommt aktuell auch nicht zustande, weil man sich einfach finanziell nicht einigt, weil Jon Jones sagt, naja, aber es werden doch so viele Leute den Pay-Per-View kaufen, und die UFC sagt, naja, das ist uns egal, wir kriegen ja einen Flat-Fee, ne? Wir kriegen einen festen Preis, und das gleiche Dilemma, da läuft es jetzt bei der WWE drauf hinaus, zum Beispiel auch, was zum Beispiel zukünftige Verpflichtungen zum Beispiel von einem Brock Lesnar angehen könnte, dass man dann eben nicht mehr sagen kann, okay, wenn wir Brock Lesnar auf der Karte haben, dann verkaufen wir 50.000 WWE Network-Subscriber, die dann wieder zurückkommen, die sagen, oh, also ich habe jetzt ein halbes Jahr das Network gekündigt, aber jetzt ist Brock Lesnar kämpft, dann hole ich mir wieder das Network. Also ich bin mal sehr gespannt, in welche Richtung sich das da entwickelt. Main Event, wie gesagt, den konnte man sich doch gut ansehen, waren ja auch zwei der besseren Wrestler, sage ich mal hier, die WWE unter Vertrag hat im Einsatz. Roman Reigns, amtierender Universal-Titelträger, mit Paul Heyman natürlich hier an seiner Seite, hat es mit Daniel Bryan zu tun, und sollte Daniel Bryan gewinnen, dann wäre er natürlich neuer WWE Universal Champion. Sollte er verlieren, dann muss er SmackDown verlassen. Und Nico, es kam anders, als wir wahrscheinlich sogar gedacht haben. Weil normalerweise, da hat die WWE uns in den letzten Jahren ja zu erzogen, heißt ja so eine Stipulation eigentlich nichts. Das ist, ich glaube, ich habe letzte Woche mal prognostiziert, ich sage, naja, vielleicht gibt's einen DQ oder einen Countout-Sieg für Daniel Bryan, dann ist er wieder Champion, muss aber auch SmackDown nicht verlassen. Aber man hat es hier tatsächlich durchgezogen. Roman Reigns kann im Aufgaben-Guillotine-Choke hier Daniel Bryan besiegen. Und der muss jetzt SmackDown verlassen. Und dann gab's sogar noch die News, sein Vertrag soll ausgelaufen sein.
Ja, das habe ich auch gelesen. Du hast mir das auch nochmal weitergeleitet, diese News. Und ja, wir haben das irgendwie vermutet. Aber ich weiß nicht, wo da die Reise hingeht. Man hat ihn hier ganz klar verlieren lassen. Danach gab es noch ein Concerto, also wirklich ganz klassisch aus der Sendung geschrieben. Wer wagt es jetzt hier zu klingen?
DHL. Geh du mal aufmachen.
Na gut.
Also darf man natürlich jetzt gespannt sein. Also das ist ja nicht das erste Mal, dass Daniel Bryans Vertrag ausläuft. Das war ja schon mal, nachdem der Vertrag ja relativ lange eingefroren war durch seine Verletzung. Das heißt, der Vertrag, ob das arbeitsrechtlich alles so ist, aber die WWE macht natürlich erstmal dann Clark erstmal als kleiner Wrestler, auch wenn Daniel Bryan sicherlich den ein oder anderen Dollar auf der hohen Kante hat, klag mal gegen die WWE, dass sein Vertrag hier und zu Unrecht und so weiter und so weiter. Und er hat ja auch ein bisschen was verdient, ne? Also dementsprechend sein Vertrag schon mal ausgelaufen, aber da zu der Zeit, ich glaube, das war bei All In, also die AEW hatte noch keinen TV-Vertrag oder sie hatten einen TV-Vertrag, aber sie wussten noch nicht, ob der tatsächlich verlängert wird und so weiter. Dementsprechend war damals natürlich die clevere und weise Entscheidung von Daniel Bryan zu sagen, na komm, gerade, ich habe jetzt mit zwei Kinder auch schon eine gute, ne? Komm hier, tun wir noch mal ein bisschen Gutes fürs Bankkonto oder schreiben wir bei der WWE. Und da ist er natürlich auch jetzt in einer sehr, sehr guten Position. Nur muss man ja auch sagen, irgendwann ist das Konto ja voll. Und ein Daniel Bryan, der, glaube ich, ja auch recht bescheiden wohnt und lebt generell, seine Frau vielleicht nicht, aber das ist ein anderes Thema. Da könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen bei ihm, dass er, was, DHL? Aniko ist noch unterwegs. Oh, da ist schon ein Paket.
Oh, da bin ich wieder.
Was ein Bierpaket?
Nee, leider nicht. Hab ich gar nicht mit gerechnet. Ich hatte Platten bestellt mal wieder.
Ja.
Und die kamen aus Kroatien. Ich dachte, wird ein bisschen länger dauern. Hat er gestern losgeschickt, jetzt kam es gerade schon an.
Erschreckend. Ei, ja.
Ne? Ja, Entschuldigung. Hast du auf Pause gedrückt? Nee, du hast
war weiter. Nee, ich hab ein bisschen was zu Daniel Bryan erzählt.
Sehr gut.
Und bin zu dem Schluss gekommen, dass das Konto ja eigentlich gut gefüllt sein müsste. Das heißt, er wäre in der komfortablen Situation, jetzt vielleicht tatsächlich zu sagen, also die Wrestling-Karriere ist jetzt eher so im letzten Fünftel, würde ich mal sagen. Und vielleicht hat er ja tatsächlich, dass er jetzt so eine Bucketlist hat, ne? Wie andere Leute vielleicht sagen, oh, da und da und dahin möchte ich mal reisen oder das und das und Bier möchte ich mal trinken oder die und die Platte möchte ich irgendwann mal kaufen, das er noch hat. Also ich möchte mal gegen Okada, Ibushi, Kenny Omega und was weiß ich, wen kämpfen. Und dass er das jetzt vielleicht dann tatsächlich irgendwie durchzieht. Also dass er letztendlich irgendwie bei der WWE so einen Legendenvertrag unterschreiben wird, das haben wir letzte Woche schon gesagt, ne, dass die WWE unheimlich doof wäre, wenn man ihn nicht quasi ja immer mal wieder als Legende und als Repräsentant und für eine PR-Veranstaltung und sowas auspackt. Aber dass er sich vielleicht jetzt tatsächlich erstmal irgendwie einen Monat Auszeit nimmt und dann vielleicht tatsächlich hier so eine kleine Welttour macht. Also das fände ich tatsächlich ziemlich, ziemlich cool. Und dann vielleicht nochmal irgendwie ein Abschlussmatch in der WWE. Wobei ich auch nicht weiß, ich glaube, das hat er auch mal gesagt, ich glaube, er will nie seine Karriere beenden. Also ich glaube, er will tatsächlich nicht so ein letztes Match haben, sondern er will einfach so lang catchen, wie er Lust hat. Wie siehst du die Chancen, dass wir ihn vielleicht bei New Japan oder bei MLW oder bei ROH oder vielleicht auch bei Impact oder bei AEW vielleicht auch sehen?
Ja, also entweder er entscheidet sich jetzt sicher zu, einen ruhigen zu machen, ne? Was weiß man auch nicht, was Bella dazu sagt, einen ruhigen zu machen und ein bisschen noch mehr zurückzutreten, vielleicht hier so einen Trainerjob oder so annehmen in der WWE, oder aber, wie du gerade schon sagst, er erfüllt sich einen vermeintlichen Traum, gegen den ein oder anderen noch antreten zu dürfen. Ich kann das gerade nicht einschätzen. Also ich weiß nicht, wie viel Spirit Daniel Bryan gerade hat, ob er wirklich jetzt Bock hat, nochmal die Welt zu bereisen und auch außerhalb der WWE nochmal Matches bestreiten möchte. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen.
Also
wann werden wir da News bekommen? Ne? Also sind die schon in Vertragsverhandlungen?
Denke ich mal, also ja, also die WWE lässt ja den Vertrag sicherlich nicht auslaufen einfach so, sondern da wird man wahrscheinlich schon seit einiger Zeit in Verhandlungen sein. Vielleicht hat man ja auch schon wenn wir es, also bei der WWE werden wir es nicht wissen. Die haben das in den letzten Jahren ja tatsächlich relativ gut geheim gehalten. Also vielleicht hat er schon einen neuen WWE-Vertrag unterschrieben. Wir wissen es einfach nicht. Und man hat einfach jetzt diese Storyline hier so ein bisschen genutzt, um ihm mal ein bisschen Freizeit zu geben. Wie gesagt, die ganz heiße Zeit ist ja tatsächlich jetzt erstmal vorbei. Und vielleicht bringt man ihn dann zu Money in the Bank oder sowas wieder. Und dann ist er halt bei Raw. Oder vielleicht nutzt man ihn auch mal bei NXT. Vielleicht sagt er auch da, Mensch, ich muss gar nicht so weit über den großen Teich. Wir haben doch hier bei NXT auch einen Adam Cole und wie sie alle heißen. Auf die habe ich richtig Bock. Auch mit denen würde ich gerne mal ein Programm machen. Also warten wir mal ab, was mit unserem guten Freund Daniel Bryan noch passiert. Also SmackDown, eine Katastrophe, aber den Main Event kann man sich durchaus angucken. Vor allen Dingen, weil er natürlich auch sehr wichtig war. Damit kommen wir zu Monday Night Raw. Und auch das war wieder eine absolute Vollkatastrophe. Immerhin haben wir AJ und Ormus wieder gesehen. Die haben auch erzählt, wo sie waren. Sie haben gesagt, wir haben uns erstmal hier gefeiert. Ne? In der Karibik waren wir unterwegs, haben hier ein paar Margarita getrunken. Und
absolut grundlos. Weißt du, treten einmal als Tag Team an, gewinnen diese Titel bei Mania und machen erstmal so richtig schön Pause danach. Aber ja, es sei ihnen gegönnt. Es sei ihnen gegönnt, unsere Raw Tag Team Champions Omos und AJ Styles. Es gab auch sofort ein Rematch gegen The New Day, welches AJ und Omos erneut gewinnen konnten. Wo geht da die Reise hin? Wer werden da die neuen Herausforderer?
Ich hab ein Gefühl, da kommen wir nachher. Bro, kommen wir nachher noch zu. Ganz genau. Ich kann mal gucken, es war auch angekündigt, dass die Jungs Merchandise kriegen. Unsere Freunde von RK Bro. Mal gucken, ob es schon im WWE-Shop angekommen ist. Ich hoffe, mit so einem Scooter drauf oder sowas. gucken wir gleich mal parallel. Hier, New Arrivals, da haben wir es doch. New Arrivals, Shop New Arrivals. So, ist da schon irgendwas bei? Oder was sind denn hier die neuesten Sachen? Ah, das neueste ist das Buch von Drew McIntyre. Und das war's dann auch.
Das Buch von Drew McIntyre?
Ja.
Hat er ein Buch geschrieben, oder was?
Destiny, ja, seine Memoiren. Gibt's halt eine Woche oder sowas. Also ist noch relativ neu. Hatte ich auch ein paar Bilder in den sozialen Medien gesehen, wie andere Leute. Ich glaube, Drew McIntyre, das wäre komisch. Oder hat Drew McIntyre sein eigenes Buch gelesen? Er liest aus dem Buch vor. ganz genau. Also vielleicht gibt's ja den einen oder anderen großen Drew McIntyre-Fan da draußen. Der kann uns ja mal berichten, um was es in diesem Buch geht und so weiter. Also RK-Bro, Merchandise aktuell noch nicht. Von wem es aber sicherlich bald Merchandise geben wird, das ist eine Rückkehrerin. Und diese Rückkehr, die war ja schon, ich glaube, im September, im Oktober. Ja. Da hieß es schon, Mensch, haltet euch fest, schnallt euch an, Eva Marie ist wieder bei der WWE. Und dann hat man auf Raw gewartet, da passierte nichts. Dann hat man auf SmackDown gewartet, da passierte nichts. Dann hat man nächste Woche auf Raw gewartet, da passierte nichts und so weiter. Und dann fragt man sich natürlich, was ist denn eigentlich mit Eva Marie? Und dann hieß es immer nur, die hat Vertrag unterschrieben bei der WWE. Man wartet jetzt drauf, wie man sie debütieren lässt. Und Nico, jetzt hat sich auch rausgestellt, warum das so lange gedauert hat. Denn wir haben gesehen, dieses Video, diese Ankündigung, diese Promo für Eva Marie, da steht sie in ziemlich hohen Stöckelschuhen. Ich glaube, hier auf einem Ferrari ist es. Und wer schon mal auf so einem Ferrari gestanden hat, der weiß, der ist natürlich sehr glatt. Ne? Das heißt, auch diese Schuhe mit diesem Pfennigabsätzen, auch die sind sehr glatt. Das heißt, es hat einfach sehr, sehr lange gedauert, diesen Teaser zu drehen. Und als man ihn gedreht hatte, hat man festgestellt, Mensch, die mit Sekundenkleber auf dem Auto festzukleben, das war auch nicht so gut. Da musste man sie erstmal wieder runterkriegen. Also das hat das Ganze ein bisschen verzögert, aber jetzt denke ich, Nico, irgendwann in den nächsten 8 bis 12 Wochen sollte es soweit sein.
Ja, ich glaube auch, sie hat die ein oder andere Motorhaube mit ihren Heels zerstört. Auch das bewirkte, dass es etwas länger dauerte, bis wir dieses Video wirklich zu Gesicht bekamen. Ja, Evolution.
Weißt du, wann Eva Marie ihr letztes Match hatte?
Lass mich mal überlegen. Du weißt, ich kann so wunderbar schätzen. Mhm. Es ist 6 Jahre her.
Das sag mal ein Jahr. Ne?
Warte mal, lass mal überlegen. Nee, sagen wir doch mal, nee, ist nicht so lange her. Sagen wir doch mal 2017.
Ja, 2016, 10.07.2016. Und zwar hat sie dabei einer Hausshow gekämpft im Rahmen der WWE Live SummerSlam Heatwave Tour, also im Vorgang zum SummerSlam 2016. Und da hat sie verloren gegen niemand Geringeren als Becky Lynch.
Gegen Lecky Binch.
Ja.
Ja, Wahnsinn. Und dann war sie plötzlich verschwunden und ich war von ihren Skills im Ring auch überhaupt noch gar nicht so überzeugt, muss ich gestehen. Ich hoffe, sie hat die letzten Jahre genutzt und hat ein bisschen trainiert. Also nicht, dass man jetzt hier wieder so eine Lana jetzt hier anschleppt, die uns absolut nicht überzeugt im Ring. Ich drück die Daumen. Ich bin aber auch, bin noch nicht überzeugt. Ne? Man hat hier die Iconics rausgeschmissen, man hat Chelsea Green gehen lassen und jetzt kommt man mit Eva Marie um die Ecke. Also die muss jetzt, bitte, Eva, trainiere oder ich hoffe, du hast trainiert und trainiere ganz, ganz, ganz doll noch, bis du hier debütierst, damit das nicht peinlich wird.
Ja, also ich bin auch, was heißt, großer Eva Marie-Fan jetzt nicht, aber ich fand sie immer relativ sympathisch. Sie war ja auch bei Total Divas mit dabei. Ihr Freund war immer, fand ich immer ein bisschen creepy. Weiß ich auch gar nicht, ob das noch, das war zwischenzeitlich auch mal ihr Ehemann. Ich weiß gar nicht, ob er das noch ist. Ist aber, glaube ich, auf jeden Fall noch ihr Manager oder sowas. Also das war alles auch ein bisschen creepy. Und dann ist sie ja irgendwie auch mal ein halbes Jahr lang trainieren gegangen hier mit Brian Kendrick. Und dann kam sie wieder und alle dachten so, oh, alter Falter, jetzt wird die aber hier zünden. Und das Einzige, was sie konnte, war hier dieses Sliced Bread, diesen Finisher, der halt tatsächlich ziemlich cool aussah, aber das war halt auch das Einzige, was sie tatsächlich konnte. Und haben wir hier ihr Geburtsdatum, steht hier nicht bei, aber sagen wir mal so, bei sie wird jetzt nicht großartig besser geworden sein, weil sie wird jetzt ja auch nicht, sie wird jetzt vielleicht in einem halben Jahr bei der WWE nochmal trainiert haben, aber in der Zwischenzeit war sie ja als, was ich, Fotomodel und was ich sie gemacht hat. Also ich bin sehr gespannt, was man mit ihr vorhat. Auch sie, natürlich eine Frau, die kannst du zu jedem PR-Dingen schicken, sieht hübsch aus, kann, glaube ich, auch sehr gut sprechen. Und jetzt noch die Bella Twins, das war ja auch ein Gerücht, und jetzt noch die Bella Twins zurückgeholt. Ja, dann fehlt nicht mehr viel. Dann hat man hier wieder die alte Garde zusammen. Ne? Also ich bin sehr gespannt. Charlotte ist wieder da. Charlotte ist jetzt auch im Triple Threat, hat sich hier mit auch eine Sache
reingesneakt.
Aber auch hier die Sache mit wer sind die beiden Officials, die beiden Backstage Leute hier.
Du meinst Sonya Deville.
Sonya Deville und der andere.
Adam Pearce.
Da ist jetzt auch so, ja, auch ein bisschen Heat miteinander, ne? Und Sonya Deville hat hier dann Charlotte Flair dazugefügt und sowas. Also auch das eine Storyline, die eigentlich keinen interessiert. Apropos keinen interessiert, unser guter Freund Sheamus sollte es eigentlich mit Humberto Carrillo zu tun haben, hat ihn aber Backstage attackiert, was zum Debüt von niemanden geringeren als Mansoor führte. Was für ein Debüt das war.
Ja. Mansoor, ich weiß gar nicht genau, wie man ihn ausspricht. Wir haben ihn natürlich in Saudi-Arabien bei den Shows gesehen. Ein Volksheld natürlich, durfte da immer gewinnen, hat wohl auch eine relativ beeindruckende eine Winning-Streak hingelegt. Natürlich so Matches, die kein Arsch gesehen hat bei irgendwelchen House-Shows. Und hier unterschrieben sofort ein Match gegen Sheamus, was er dann verloren hat, beziehungsweise es war so ein DQ-Ding, glaube ich, ne? War es ein DQ-Ding? Ich weiß es nicht mehr. Ja. Auf jeden Fall gab es am Ende noch einen ordentlichen Bro-Kick gegen den guten, wie wird er jetzt ausgesprochen?
Mansoor.
Warten wir mal ab.
Das geht unser ja Freund, ich habe den Namen vergessen hier schon wieder, der Kommentator. Ethnic Work oder sowas. Startete auch direkt die Sendung, also Monday Night Raw, mit den Worten, oh, the Raw Tag Team Champions are now on Raw. Und achtet mal drauf, wenn ihr es euch anguckt, das Gesicht von Byron Saxton, so komplett schon, wow, das ist sein erster Satz, und cool. Aber was mir auch aufgefallen ist bei Raw, wie viele Jobber einfach auch, also Leute, die vielleicht, nein, die sind auch größtenteils nicht gut im Ring, aber die auch überhaupt nicht aufgefallen, eine Dana Brooke hatte zum Beispiel ein Match. Wir hatten Damian Priest, okay, den hat man jetzt gut aufgebaut, gegen John Morrison, das ist noch okay, das ist so, könnte man aber auch bei Superstars oder sonst wo zeigen.
Gibt's das noch?
Ich glaube, da werden wir gleich noch drauf zu kommen. Die Lucha House Party gegen Shelton Benjamin und Cedric Alexander. Wir hatten Angel Garza gegen Drew Gulak. Wir hatten Elias und Jackson Ryker. Die haben nämlich gegen unsere Freunde von RK-Bro gekämpft. Wir hatten Sheamus gegen Mansoor. Wir hatten Nia Jax und Shayna Baszler gegen Lana und Naomi.
Klingt wie so eine klassische House-Show, ne?
Ja, also im besten Fall ist das irgendwie so eine House-Show irgendwo in Mannheim oder sowas, nichts gegen unsere Freunde aus Mannheim, aber und dann Main Event, Bobby Lashley gegen Braun Strowman, auch da ja komplett random, die werden ja in einem Triple Threat Match antreten beim Pay-Per-View WrestleMania Backlash und Bobby Lashley hat dann gesagt, naja, er tritt gegen einen von den beiden an, dann gab es einen Münzwurf und es wurde Braun Strowman und ich glaube jetzt nächste Woche kämpft er dann gegen Drew McIntyre, also warum?
Ja, man will uns einfach alles schon vorwegnehmen, damit wir schon wissen, wie die Kontrahenten miteinander agieren, deswegen
zeigt man uns das jetzt schon. Es gab ja mal die Phase, das haben wir auch kritisiert, weil das war auch über Dauer langweilig, dass man immer diese Tag-Teams gemacht hat. Ne? Wenn beim Pay-Per-View war Bobby Lashley gegen Drew McIntyre, dann gab es die Wochen vorher immer Tag-Teams Bobby Lashley und XY gegen Drew McIntyre und AB. Und da hat man wahrscheinlich gedacht, okay, den Jungs von Reds gefällt das nicht, jetzt machen wir es anders, jetzt kämpfen die einfach schon die ganze Zeit gegeneinander, bevor es ein Pay-Per-View geht. Also auch das absolut furchtbar. Die Sache mit Alexa Bliss, das weiß ich auch nicht, wo das hinführen soll. Der einzige Lichtblick tatsächlich RK-Bro, wobei ich da es eben auch noch sehr viel besser gefunden hätte, wenn man, also du kannst ja Matt Riddle, das ist ja ein besonderer Charakter, ne? Den kannst du ja auch so ein bisschen besonders darstellen, aber die haben ja in den letzten Wochen, letzten Monate eher so besonders, so nochmal, also den Matt Riddle nochmal mit 300% potenziert dargestellt und so ein bisschen dümmlich auch. Und wenn du das, glaube ich, nicht gemacht hättest, das Tag Team, das scheint den Fans ja hier tatsächlich jetzt zu gefallen, Randy Orton und Matt Riddle, hier gegen Elias und Jackson Ryker, relativ schnelle, kurzen Prozess gemacht und an sich mega geil. Ne? Bau die als Nummer 1 Herausforderer auf, lass die vielleicht sogar den Tag Team Titel gewinnen und bau dann, so muss es ja im Endeffekt kommen, ne? Ein RKO out of nowhere und bau für den SummerSlam Matt Riddle gegen Randy Orton auf und dann hast du tatsächlich ein Match, was so ja an zweiter, dritter Position auf der Card stehen kann. Das wäre natürlich noch besser gewesen, wenn Matt Riddle eben ein bisschen stärker in dieses Tag Team gegangen wäre.
Ja, total. Also ich wundere mich, dass das so gut funktioniert. Randy Orton ist noch so ein bisschen skeptisch. Da gab es auch wieder so eine tolle Slapstick-Einlage backstage, als er mit Tomaten aus Versehen beworfen wurde. Auf Gänsehaut-Moment.
Mhm. Aber Gänsehaut nach innen.
Ja, absolut nach innen. Wirklich peinlich. Aber ich bin auch, bin positiv überrascht, dass es funktioniert, RK Bro. Und natürlich wünschen wir uns in naher Zukunft ein Match der beiden gegeneinander mit einem hoffentlich ernstzunehmenden Riddle.
Nee, ich würde tatsächlich jetzt erstmal den eine lange Tag-Team-Fehde gönnen. Vielleicht auch tatsächlich jetzt noch nicht beim nächsten. Ende Mai. Da kann man schon. Ist Ende Mai? Nee, Ende Mai ist Double or Nothing. Wann ist?
Es ist tatsächlich nächste Woche schon, ne?
Nächste Woche, uiuiui. Dann. Mal gucken. Also sie sind ja jetzt 17., ne? 2-0 stehen sie jetzt, ne? Also noch ungeschlagen. Mal gucken. Genau, 16. auf den 17. Mai findet das Ganze statt. Drei Matches sind bisher angekündigt. Bobby Lashley gegen Drew McIntyre gegen Braun Strowman für den WWE-Titel. Bianca Belair gegen Bayley für den SmackDown-Damens-Titel. Und Rhea Ripley gegen Asuka gegen Charlotte Flair für den Raw Damen-Titel. Also warten wir mal ab. Vor allen Dingen auch, wie das Ganze bei SmackDown weitergeht. Mhm. Jetzt stehen die Chancen wohl doch für einen Cesaro wieder ganz gut. Aber auch da könnte ich mir vorstellen, Roman Reigns gegen Cesaro gegen Seth Rollins oder sowas. Mal gucken, was man sich da tatsächlich. Da
gibt's ja erstmal noch ein Match jetzt am Freitag. Das Rematch nochmal, ne? Ja. Cesaro gegen Seth Rollins. Es ist auch so eine Vintage-Smackdown-Sendung, hatte ich gesehen, ne? Throwback,
ja, whatever. Ich bin gespannt, was sie macht. Mhm. Damit kommen wir zu AW Dynamite. Blood and Guts. Seit über einem Jahr warten wir ja da drauf. Jetzt hat es stattgefunden und ich weiß gar nicht, Nico, ob es dir aufgefallen ist. Die erste Stunde war getaped.
Ach, okay. Nee, ist mir nicht aufgefallen.
Die erste Stunde war getaped. Es war ja mit großem Live-Publikum, so viel Publikum, wie sie seit der ganzen Corona-Zeit nicht mehr hatten. Und das Publikum saß quasi die erste Stunde, saßen sie in der Halle und das wurde auf der großen Leinwand übertragen. Und die Crowd-Reactions wurden dann wohl aber live reingeschnitten in das Band. Also, Congratulations da auf jeden Fall an den Techniker. Das habe ich nämlich
nicht aufgefallen.
Genau, habe ich nämlich auch nicht gemerkt. Habe ich dann jetzt erst im Nachgang gelesen, warum man das gemacht hat. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Es war ja auch lange Zeit angekündigt eben als eine Show, wo es eben nur ein Match geben sollte. Da dachte ich dann so, oh, so ein Wargames-Match 2 Stunden, das ist aber auch schon krass. Und dann war ja meine Idee, okay, vielleicht machen sie es ja dann so mit Intro und mit Entrances und dass sie eben, wenn es aufgezeichnet ist, dass sie die Werbepausen tatsächlich nicht, dass das Match dann eben nicht weiterläuft, ne, sondern dass du bei Minute 12 Wargames bist, dann kommt Werbung und dann nach 5 Minuten Werbung kommst du zurück und dann geht's halt bei 12:01 weiter, dass man also nichts verpasst, hat man nicht gemacht, sondern man hatte anscheinend letzte Woche dann noch Matches oder vorletzte Woche vielleicht sogar noch Matches aufgezeichnet, die hat man in der ersten Stunde gezeigt, das waren hier zum Beispiel Jon Moxley und Eddie Kingston gegen Michael Nakazawa und Kenny Omega.
Ja, also Don Callis kam raus und hat uns erstmal verkündet, dass Kenny Omega hat es nicht geschafft, ne? Er hat es einfach nicht geschafft zu diesem Match, deswegen sollte das Ganze
ein... Der ist vierfacher World Champion, der hat den Impact-Titel, den TNA-Titel, den AAA-Titel und den AW-Titel, also der hat auch noch andere Termine. Ja, und wer soll das tragen?
Es sollte eigentlich erst ein Handicap-Match werden, aber er kann natürlich doch. Er kann natürlich doch, hat sich da eingemischt. Wäre ein toller Plan, hat er wieder gehabt. Und es ging drunter und drüber am Ende, hat ihn die Lust so ein bisschen verlassen und er hat Nakazawa allein gelassen, der dann ausgeschaltet wurde von John Moxley mit so einem schönen, so eine Lariat-Suplex-Kombination war das. Ne? Das hat mir ganz gut gefallen. Danach gab es dann auch wieder einen kleinen Brawl. Die Young Bucks kamen raus, die Good Brothers kamen raus und auch Kenny Omega ließ sich wieder sehen und haben ordentlich aufgeräumt da.
Ja, warum man das natürlich aufgezeichnet hat, erschließt sich mir jetzt, wenn ich nochmal drüber nachdenke. Man musste natürlich den Ring noch aufbauen. Ich glaube, das haben wir auch vor zwei Wochen oder so mal kurz angesprochen gehabt, ne, dass wir gesagt haben, den Käfig. Wie macht man das? Ne? Vor allem, das Ding hatte jetzt auch noch oben einen Deckel drauf. Also das wird man wahrscheinlich nicht mal eben so in der Werbepause aufbauen können. Und dadurch, dass es jetzt auch keine klassische Halle war, ne, so eine Basketballhalle, wo man normalerweise draus sendet, wo du quasi ja alles einfach unter diesem Videowürfel hängen kannst und dann lässt du es einfach runter, das ist hier im Daily's Place ja auch nicht möglich. Also das hat es dann wohl tatsächlich einfach nötig gemacht, dass man gesagt hat, okay, also entweder müssen wir alle Matches an dem Tag, an dem Abend hier im Käfig machen, was aber auch keinen Sinn macht. Und dann hat man sich für die Variante entschieden. Hab gelesen, Tony Khan ist auch vorab noch mal rausgekommen, hat das Ganze dann den Zuschauern erklärt, hat gesagt, pass auf, so und so, die erste Stunde guckt ihr hier auf dem großen Fernseher und hat dann auch gesagt, pass auf, wer vor dem Main Event gehen möchte, der kriegt auch sein Geld zurück. Ne? Also das war dann auch ganz offen kommuniziert, wobei man natürlich auch sagen muss, wenn man jetzt da irgendwie anderthalb Stunden hingefahren ist, dann fährt man natürlich auch nicht wieder zurück und lässt sich da seine $30 oder was wiedergeben. Also,
Ein bisschen enttäuscht wäre ich schon.
Ja, vor allem, weil das Line-Up ja auch richtig, richtig gut war. Ja. Ne? Wir haben uns letzte Woche ja schon so ein bisschen gewundert. Das hätte man vielleicht tatsächlich noch ein bisschen kommunizieren können, aber da müssen wir vielleicht auch nochmal, können wir nächste Woche nochmal drüber sprechen, wenn jetzt so ein bisschen das Feedback der Leute, die vor Ort waren, dann eintrifft, wenn da tatsächlich 99% sagt, nee, war geil, wie hätte man es sonst machen können? Ein Stinkstiefel gibt's ja immer, aber ich denke, ja, schwierig. Vielleicht gucken, wie man es nächstes Jahr dann tatsächlich löst. Genau. John Moxley, Eddie Kingston können sich hier durchsetzen. John Moxley lässt den armen Michael Nakazawa hier im Stich. Und dann gab es aber noch einen Beatdown, denn die Young Bucks, sehr fesch angezogen. Da sind auf jeden Fall zwei Leute bereit für den Sommer. Vielleicht so ein bisschen so Lust auf so eine Kokosnuss gekriegt, Pina Colada. Und nicht nur die Young Bucks, sondern dann eben auch von hinten noch die Good Brothers. Ordentlicher Beatdown gegen John Moxley und Eddie Kingston.
Das warum, heißt, warum glänzt Gallows eigentlich immer so? Das ist mir letztens schon aufgefallen. Erstmal ist er total dunkelbraun bis rot.
Ja.
So wahnsinnig ölig. So, warum macht er das?
Ich glaube, das ist das gute Rapsöl.
Ja.
Also da scheint es auch tatsächlich, weil wir noch letzte Woche auch spekuliert haben, das wurde auch in dieser Sendung aufgelöst, wer der Herausforderer für Kenny Omega wird bei Double or Nothing, wurde ja auch Eddie Kingston zum Beispiel spekuliert, sieht aber dann ja aktuell danach aus, als wenn John Moxley und Eddie Kingston vielleicht eher in einem Tag-Team-Match hier gegen die Young Bucks vielleicht auch da ein Multi-Tag-Team-Match antreten. Es gab ja dann später noch ein Number-One-Contender-Tag-Team-Match, das werden wir nächste Woche sehen. Also nächste Woche werden die Young Bucks antreten gegen SCU und SCU hat ja angekündigt, wenn sie verlieren, dann ist ihre Tag-Team-Karriere zu Ende. Also mal gucken, was da noch passiert.
Es geht Schlag auf Schlag, ne? Da habe ich mich auch gefragt, sind das nicht Matches, die man eigentlich beim Pay-Per-View hätte sehen wollen? Also auch zum Beispiel SCU gegen Young Bucks, das wäre mit einer Stipulation versehen, dass, wie du gerade schon sagst, sollte SCU verlieren, wird das Tag-Team gesplittet. Ne? Das hat ja schon irgendwie gewissen Impact. Hätte ich mir auf einer Double-or-Nothing-Card gewünscht. Auch das zweite Match des Abends, Cody Rhodes gegen QT Marshall, auch das hätte ich vielleicht noch ein bisschen gezogen und da ein großes Aufeinandertreffen bei Double-or-Nothing gebracht. Ne? Also Cody konnte sich hier durchsetzen gegen QT Marshall. Ist diese Storyline jetzt zu Ende? Wird er es jetzt mit anderen Mitgliedern der Factory zu tun bekommen? Er wurde ja noch ausgeschaltet von Anthony Ogogo, heißt er, glaube ich, ne, mit einem ordentlichen Schlag in die Magengegend.
Der Leberhaken.
Ordentlich reingedonnert, dann schön mit der Union Jack Flagge bedeckt. Was meinst du, was werden wir da sehen? Ich glaube, Cody Rhodes wird sich nächste Woche dazu äußern. Ne? Irgendein Statement bezüglich Double or Nothing wird nächste Woche von ihm, wird er zum Besten geben, glaube ich.
Ja, auch das wäre ja eigentlich schon fast so ein Blood and Guts Match, ne? Auch in der Konstellation. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man ihn tatsächlich hier gegen irgendwie so ein Multiman und dann auch gerne so ein Loser Leaves Town Match oder was auch immer gucken. Lassen wir uns mal überraschen, was sie da nächste Woche tatsächlich noch zeigen. Wir hatten Britt Baker, die sich hier gegen Julia Hart relativ schnell 90 Sekunden durchsetzen konnte. Sie ist ja die Nummer 1 herausfordernd. Das Match steht auch fest, wird eben ihre Titelchance kriegen bei Double or Nothing. Und dann hatten wir noch ein Segment. Das war natürlich auch live dann für das Publikum. Da haben sie sich sehr gefreut. Kenny Omega kam nämlich raus, denn es wurde angekündigt, dass sein Gegner, eigentlich sollte sein Gegner announced werden, und dann hat Tony Schiavone aber auch nur announced, dass es nächste Woche ein Number One Contender Match geben wird. Da werden Pac und Orange Cassidy aufeinandertreffen, und Kenny Omega sagte dann auch noch so, also Pac und ich, wir sind die beiden besten Wrestler, die es hier in der Company gibt. Jetzt macht das Match doch schon endlich offiziell. Das Match will jeder sehen. Der hat mich schon zum Aufgaben gebracht. Der hat mich schon besiegt, gepinnt in mehreren Multiman-Matches, und dann kam Orange Cassidy raus, der fand das natürlich gar nicht so gut. Und dann gab es hier noch eine kleine Auseinandersetzung. Unter anderem, ich weiß nicht, ob sich das noch rächen wird, hat Kenny Omega ihm die Sonnenbrille geklaut.
Ja, das war natürlich ein harter Zug, ne? Einfach diese Sonnenbrille ihn abzunehmen und sie Nakazawa auf die Nase zu setzen. Harter Tobak. Also Kenny Omega hat nicht so wirklich Lust auf Orange Cassidy. Er nimmt ihn nicht ernst. Ja, es sieht ja, irgendwie sieht es fast schon danach aus, als wenn die beiden jetzt tatsächlich aufeinandertreffen werden. Also irgendwie sieht es danach aus, nach dem Booking jetzt dieses Segments, als wenn sich ein Cassidy nächste Woche gegen Pac durchsetzen könnte.
Aber auch da muss ich sagen, deswegen ging auch so ein bisschen so ein Raunen, fast schon so ein Buhen durchs Publikum, als das angekündigt wurde. Also ich hatte ja nicht wirklich damit gerechnet, aber so ein bisschen natürlich darauf gehofft, dass man jetzt hier irgendwie Daniel Bryan ankündigt. Das wäre natürlich ein Hammer gewesen.
Wow.
Aber Pac gegen Orange Cassidy, nachdem ja auch einmal bis letzte Woche war noch Adam Hangman Page der Nummer 1 Herausforderer, dann hat der letzte Woche verloren. Also die beiden sind jetzt auch nicht unbedingt heiß, ne? Wir hatten ja Orange Cassidy, nachdem er hier Chris Jericho zum Beispiel besiegt hat und so weiter, und dann hat man ihn auch wieder so in dieser Fehde mit Miro und Kip Sabian, da ist er auch so ein bisschen vor sich hin gedümpelt, und Pac, also das fühlt sich nicht an, als so wie es eigentlich sein sollte. Und das sollte eigentlich auch der Anspruch sein von AEW, dass du so die zwei heißesten Babyfaces, die du aktuell hast, kämpfen um den Nummer 1 Contender-Spot, und der Ober-Babyface, der das gewinnt, der kämpft dann gegen den Oberheel Kenny Omega. Und das haben wir vorletzte Woche schon gesagt, AEW hat ja nur 4 Pay-Per-Views. Also da bin ich jetzt gespannt, da müssen sie tatsächlich ein bisschen was abliefern, weil wenn für Double or Nothing der Main-Event sein sollte, egal, Kenny Omega gegen Pac oder Kenny Omega gegen Orange Cassidy, das hat für mich nicht dieses Star-Appeal wie alle vorherigen Pay-Per-Views, was den Main-Event angeht.
Man hat sich da ein bisschen verschätzt irgendwie, ne? Also man hat die jetzt irgendwie, man hat sich auf andere Dinge konzentriert. Große Fehde, Pinnacle gegen Inner Circle, ne? Und die ganze Geschichte. Finde ich auch ein bisschen schwach.
Es wird eine gute Karte, ne? Wir werden auf jeden Fall MJF gegen Chris Jericho sehen. Das werden wir, wenn wir gleich noch drauf eingehen. Also das Match wird es ja auf jeden Fall beim Pay-Per-View geben. Vielleicht auch das sowas wie der Main-Event. Vielleicht könnte ich mir bei AEW vielleicht sogar auch vorstellen, dass man das tatsächlich dann als Main-Event macht, wird sicherlich auch irgendwie eine Stipulation haben oder sowas. Mal gucken. Aber nächste Woche werden wir das Number-One-Contender-Match sehen. Nächste Woche werden wir auch ein Match sehen von Miro. Miro wird es zu tun haben mit Darby Allin, und der hat ja ordentlich kassiert hier, ne? Mit Scorpio Sky und wie heißt der andere?
Ethan Page. Und er wurde tatsächlich die Treppe hinuntergeworfen. Das sah wieder sehr, sehr böse aus.
Ich hoffe, er hatte irgendwas unter seiner Jacke an.
Ich glaube nicht. Er ist hart im Nehmen. Er hat Gummiknochen, glaube ich. Mal gucken, wie sehr er nächste Woche, wie angeschlagen er sein wird. Er hat Miro auch gesagt, es ist mir scheißegal, tauch hier auf. Ich werde dich auf jeden Fall vernichten. Und sollte er nicht auftauchen, dann wird der Titel, muss er den Titel abgeben.
Ja. Ich glaube, ich habe mir es zweimal angeguckt, weil er auch so Darby Allin seinen Arm so danach hielt, auch an unterschiedlichen Positionen, so am Handgelenk, am Ellbogen und am Oberarm. Und der ein oder andere weiß ja, ich habe mir damals bei WrestleMania in Dallas den Ellbogen gebrochen. Am Tag vor WrestleMania, wir waren gerade auf dem Weg nach Hause vom Bierfestival, wollten NXT gucken, und ich wollte so die Straße überqueren, und die Straße war auch, oder ich weiß nicht, ob ausschließlich für U-Bahn oder für S-Bahn, also für Stadtbahn gemacht. Und ich hatte deswegen ein bisschen unterschätzt, dass der Abstand zwischen Straße und Bordstein, dass der sehr viel höher war, als man das normalerweise kennt. Das
war ungewohnt für uns.
Und,
ne?
Und ich will so über die Straße laufen und springen so und merk so, oh, es geht ja viel weiter nach unten, als ich dachte. Also es ging jetzt nicht einen Meter nach unten, aber es war, ne, wenn normaler Bordstein hat, was weiß ich, 15 Zentimeter, und die hatten dann 30, 35 Zentimeter oder sowas. Und dann so das Gleichgewicht verloren, nach vorne gefallen, wunderbar abgerollt. Also ich habe viele Anfragen auch aus Hollywood gekriegt, ob ich nicht mal hier auch vielleicht für The Rock als Stuntman einspringen möchte. Auch wupp, den Ellbogen gebrochen. Und das sah tatsächlich hier bei ihm auch nicht gut aus. Und ich glaube, da musst du schon Treppen sind eins der fiesesten Sachen, die man machen kann. Weil wenn du jetzt durch den Tisch fliegst, das federt dich ja alles ab. Ja, oder auch das, was Jericho nachher gemacht hat. Und so weiter, ne? Aber Treppen, wo du es dann auch nicht so richtig kontrollieren kannst, also ich bin gespannt, ich kann jetzt schon mal sagen, also die Karriere von Darby Allin, die kann doch nicht lange dauern, aber das haben wir auch in den letzten Wochen gehört, er soll ja ein unheimlich großer Ratings-Erfolg sein und ich könnte mir vorstellen, dass auch dieses Match nächste Woche wieder der Main-Event sein wird und da bin ich sehr gespannt, genau wie ich natürlich heute Abend gespannt bin, wie sich diese Woche oder diese dieswöchige AEW-Serie, wie heißt es, Folge schlagen wird. Also, wir haben für nächste Woche Jon Moxley gegen Nagata um den IWGP United States Title. Also das erste Mal, dass jemand hier von New Japan bei AEW auftritt und dann sogar eben auch, wir wissen, kennt das ja auch von New Japan, aber das erste Mal, dass der Titel, den Jon Moxley jetzt auch schon eine gewisse Zeit hält und man hat ja auch so einen kleinen Rückblick gezeigt auf die Matches, die er schon für diesen Titel hatte. Also der wird hier bei AEW Dynamite verteidigt. Also da darf man sich, glaube ich, freuen. Japan hat es ja aktuell doch sehr hart mit der Corona-Krise wieder zu tun. Und unser guter Freund Reinhold wurde gestern geimpft.
Nein. Ja. Reinhold wurde geimpft. Wer das denn? Hat er sich da irgendwo reingesneakt oder was?
Ich habe ihm das ja seit Jahren gesagt. Es gibt ja, die meisten werden es ja wissen, es gibt ja diese Prioritätsgruppen, ne? Und da habe ich zu Reinhold seit ewigen Zeiten gesagt, ich sage, Reinhold, du bist Prioritätsgruppe 1. Guck mal in den Spiegel. Jetzt hat er es durchgezogen, ne? Also die haben auch gesagt, Mensch, hätten sie früher kommen sollen.
Hätten sie doch bloß eher gekommen.
Mensch, mit dem guten AstraZeneca. Er hat heute Nacht auch ein bisschen Schüttelfrost und so weiter gehabt, also die ganz klassischen Nebenwirkungen. Und aber Reinhold, hier der Erste, so, den ich so direkt kenne. Nein, Padde ja auch. Padde ist ja auch schon. Padde auch schon seine zweite Impfung?
Die zweite? Nee, die hat er jetzt, glaube ich, in 1-2 Wochen.
Okay,
nächste Woche, glaube ich.
Okay. Also Reinhold, schöne Grüße an dieser Stelle. Wie kamen wir zusammen? Achso, Japan. Japan sehr hart getroffen von Corona aktuell. Und da freue ich mich tatsächlich, wenn das dann tatsächlich irgendwann vorbei sein sollte. Darf man sich da wohl, so schaut es aktuell aus, ne? Die Forbidden Door scheint gar nicht mehr so verschlossen zu sein. Und da würde ich mich auf jeden Fall schon auf ein paar Sachen freuen. Die Kommentatoren werden ja auch nicht müde, hier zum Beispiel Kota Ibushi zu nennen. Der Einzige, der bisher aus dem One-Winged Angel ausgekickt hat. Also ich könnte mir vorstellen, das wäre richtig, richtig gut, wenn wir das Match irgendwann mal bei AEW sehen. Außerdem die Young Bucks gegen SCU haben wir schon gesagt, Darby Allin gegen Miro. Und eben das Number One Contender Match Pack gegen Orange Cassidy, Nico und
krasse dann, Sendung mal wieder, ja, ne?
Auf nächste jeden Woche. Fall. Und dann war es Zeit für Blood and Guts. Es waren zwei Ringe nebeneinander, ein großer Käfig oben drüber, der hatte auch noch einen Deckel und quasi die Teams waren auf der, also Team Pinnacle war auf der einen Seite, auf der linken Seite und das Team Inner Circle war auf der rechten Seite und da war auch jeweils ein Referee und der hat dann immer das Tor zum Käfig aufgeschlossen, wenn es dann soweit war und die ersten beiden, die begonnen haben, waren Dex Harwood und Sammy Guevara und da hat man direkt gesehen, also das wird hier kein Zuckerschleck, das ist kein Kindergeburtstag.
Ja, es wurde sehr schnell geblutet, ne? Also Dex Harwood, der hat ja geblutet, alter Schwede, ich weiß gar nicht, wie das geschehen ist, das war sehr krass, aber es war zu erwarten. Eine Sache noch dazu, meiner Meinung nach ist so ein Match, und das fiel mir einfach auf, als ich schaute, ist so ein Match ein Pay-Per-View-Match. Ja, es ist toll, dass man es bei Dynamite bringt, werden viele Leute geschaut haben, aber diese Werbeunterbrechung und Picture-in-Picture-Sachen nimmt halt ein bisschen Spannung einfach raus. Ne? Und,
ich habe tatsächlich eine Version gesehen, die durchlief. Also bei mir haben die Moderatoren, das ist wahrscheinlich die Fight-TV-Sache für die für die UK-Zuschauer und sowas, da haben die Kommentatoren zwar gesagt, oh, wir gehen jetzt in die Werbung, aber es lief ganz normal, es wurde auch weiter kommentiert. Aber ich kann es mir im TV tatsächlich, das war das, was wir auch schon vor Wochen angesprochen haben, wo wir gesagt haben, so, ja, also dann gerade das, wo eh schon so viel passiert und das dann im kleinen Picture by Picture, ich glaube insgesamt zwei Werbeunterbrechungen gab es, zwei oder drei sogar.
Drei.
Bei 34 Minuten Match ist das dann natürlich schon eine Ansage, aber es wurde viel geblutet.
Aber was meinst du, warum hat man dieses Match, ich meine, Double or Nothing ist Ende des Monats, warum hat man das nicht noch ein bisschen gestreckt und dann dort platziert?
Ich glaube, also es war ja damals schon als TV-Special mehr oder weniger geplant. Und ich finde das zum Beispiel auch sehr gut. Das war auch ein Kommentar, den ich gelesen habe, wo man gesagt hat, dass man damit natürlich auch gerade die über 50-Jährigen, die man ja jetzt nicht primär so gerne hat, als Zuschauergruppe, weil sie ja nicht in diesen 18 bis 49, in diese Kernzielgruppe reinfallen, aber dass viele da natürlich auch noch Wargames kennen. Und ja, dass man damit natürlich, also wir hatten es ja oft schon das als Beispiel, AW und NXT, dass sie vom das AW teilweise weniger Zuschauer sogar manchmal hatte als NXT, aber das einfach daran lag, dass NXT sehr, sehr viel mehr alte Leute geguckt haben. Das heißt, in der Kernzielgruppe, die den Sendern am wichtigsten ist, war AW dann trotzdem vorne. Und ich kann mir vorstellen, dass man jetzt hier sowas einfach mal nutzen möchte, um zu sagen, na ja, aber wenn jetzt noch 200, 300.000 von den alten Leuten zuschauen, ist doch auch nicht schlimm und die können auch ein Pay-Per-View von uns kaufen, dass man das hier so ein bisschen als Werbedings genutzt hat. Und
Das wird so sein. Es wird genauso gewesen sein.
Weil was da jetzt draus resultiert, das ist ja eben das Match zwischen Chris Jericho und MJF mindestens. Ich kann mir vorstellen, dass wir auch noch aus den anderen Konstellationen, dass da wir auch noch was auf der Double or Nothing Card sehen werden. Und das heißt, es war jetzt nicht das Ende, sondern du hast das jetzt genutzt, das war so ein Zwischenhöhepunkt und hast damit aber jetzt nochmal die daraus resultierenden Singles-Matches aufgebaut. Wäre das jetzt der Abschluss einer Fehde gewesen, hätte ich auch gesagt, ja, dann ist es verschenkt. Wenn jetzt Jericho und MJF nichts zu tun hätten und zum Beispiel gar nicht auf der Pay-Per-View-Card wären, dann wäre es verschenkt gewesen. Aber so fand ich es tatsächlich gut. Wie gesagt, die Matchart an sich natürlich eher nicht so gut geeignet fürs Fernsehen.
Und für einen Kick auf einer Storyline. Also meiner Meinung nach ist dieses Match, also ich will das gar nicht groß kritisieren, aber meiner Meinung nach ist das so, ja, das Finale einer Fehde. Ne, so wie früher ein Hell in a Cell Match war in der WWE, so wenn das Hell in a Cell Match kam, dann war das wirklich die finale Entscheidung einer langen Fehde. Und da hätte ich mir auch dieses Match irgendwie, klar, man wollte es jetzt wirklich bringen, man wollte es nicht noch Monate zurückhalten, von daher alles cool. Aber ich hätte das, glaube ich, als Finale gewählt.
Aber wenn wir jetzt mit dem Hinblick dadurch, dass ja Double or Nothing auch wieder im Daily's Place stattfindet, hätten wir wieder das gleiche Problem gehabt. Du hättest den Käfig halt nicht aufbauen können. Ja. Ne? Also vielleicht hätte man das tatsächlich gemacht, aber aktuell ist es halt nicht möglich, einen Pay-Per-View zu machen und dann mal eben für den Main-Event den Käfig aufzubauen. Also vielleicht hat das auch da mit reingespielt. Also Dax Harwood als erstes, Sammy Guevara, dann kam Sean Spears, Ortiz, Cash, Wheeler, Santana, Wardlow, Jake Hager, MJF und als letztes Chris Jericho. Und wir haben einige krasse Moves gesehen. Also hier die Spanish Fly von Sammy Guevara mit Sean Spears, mega, wo sie auf den beiden mittleren Ringseilen stehen und sowas. Also das war schon richtig, richtig gut gemacht. Es wurde auch, also gerade Sean Spears, der ist ja also als der Chairman bekannt, hat zum Beispiel hier auch Sammy Guevara, da habe ich jetzt noch das Läuten in den Ohren, auch einen ordentlichen Chairshot verpasst. Ich glaube, da hat Sammy auch gar nicht mehr die Hände rechtzeitig hochgekriegt. Dann hat man aber auch gesehen, die Konstruktion, dadurch, dass man dieses erste Mal genutzt hat, war noch nicht so 100% ausgereift, denn der Käfig war nicht ganz dran am Ring. Das heißt, wir haben zwischenzeitlich einer hier von
Proud and Powerful. Haben sich vermessen.
Ist zwischen Ring und Käfig nach draußen gerutscht, was, glaube ich, auch sehr, sehr weh tut und auch, glaube ich, relativ gefährlich ist. Also da muss man vielleicht fürs nächste Mal noch ein bisschen optimieren. Und Jake Hager und Wardlow, das fand ich auch so ein Aufeinandertreffen, was man gut aufgebaut hat, wo dann auch ordentlich ausgeteilt wurde. Und das Finish dann, MJF, der sich vermeintlich auf das Dach des Käfigs rettet, aber dann kommt natürlich Chris Jericho hinterher, zeigt hier erst die Walls of Jericho und da gab es aber einmal noch den Schlag hier, also gab es einen Low Blow, um sich zu befreien. Dann gab es den Schlag mit dem Diamantring und dann hat er tatsächlich Nico gedroht, der MJF. Ein Heel, wie er im Buche steht, hat gedroht, Chris Jericho hier vom Käfig zu werfen, wenn seine Inner Circle Kollegen nicht aufgeben.
Ja, und da habe ich schon gedacht, also ich habe eigentlich genau das gedacht, so wie es passiert ist. Genauso habe ich es mir vor Augen gesehen. Die Inner Circle Leute haben natürlich surrendered und haben Chris Jericho vermeintlich davor bewahrt, vom Käfig zu fallen. Somit war das Match verloren. Pinnacle hat gewonnen. MJF hat ihn natürlich trotzdem hinuntergeworfen. Chris Jericho flog vom Dach des Käfigs und ja, das sah jetzt irgendwie vielleicht hätte man eine andere Kameraperspektive wählen sollen, aber es sah schon sehr soft aus, dieser Sturz. Ne? Ich glaube, das hätten wir auch, eventuell hätten wir das auch gut verkraftet.
Ja, also was halt gut gemacht war, das, ich habe mir das von vornherein schon gedacht, ich denke, irgendwer muss da durchfliegen durch dieses Podest. Was aber ganz gut gemacht war, hat man dann gesehen, als Jericho durchgeflogen ist, es waren Holzplatten oben, die sahen aber aus von der Maserung her wie diese Stahltreppen, ja, wie diese Stahlplatten hatten, dieses Anti-Rutschmuster quasi da drauf. Und also das war schon, da hat man sich viel Mühe gegeben. Also das weiß nicht, ob man bei der WWE so viel Augenmerk dann aufs Detail gelegt hätte.
Hätte man einfach eine dicke Matte hingelegt.
Einfach so eine dicke blaue Matte wie aus dem Sport. Ja, genau. Wer kennt's nicht? Sportunterricht, Doppelstunde, ganz schnell umgezogen, bevor der Sportlehrer da ist, noch in die Halle rein und schon mal Parkettschmus mit den Kumpels auf den blauen Matten gemacht.
Und wenn der Sportlehrer zu früh reinkam, dann hat er halt einen Stunner abgekriegt. Ganz so war genau das bei uns damals.
Wenn ihr richtig hardcore wart, dann habt ihr nicht diese dicken blauen Matten genommen, sondern habt ihr diese turnblauen Matten genommen. Da hat es dann auch ein bisschen mehr gezwirbelt, wenn man da mal einen Piledriver verteilt hat oder ähnliches. Don't try this at home. Ja, also hat mir gut gefallen. Am Ende war kurz so, wo ich dachte so, oh, das ist jetzt das Finish und jetzt geben die auf. Ja, ja. War so ein kurzer Letdown. Vielleicht hat man es auch deswegen nicht beim Pay-Per-View gemacht, weil ich glaube, beim Pay-Per-View, nachdem man beim letzten Pay-Per-View das mit den nicht funktionierenden Bomben hatte, und wenn das jetzt das Finish vom nächsten Pay-Per-View gewesen wäre, ich glaube, das wäre auch so ein bisschen der Letdown gewesen. So kann man eben wunderbar beim nächsten Pay-Per-View, und dementsprechend würde ich es vielleicht tatsächlich als Main-Event machen, dann eben Chris Jericho gegen MJF und dann den wahrscheinlicher triumphierenden Chris Jericho. Wobei, auch da, MJF ist sicherlich der Star hier der Zukunft. Also ich würde auch nicht ausschließen, dass er das Ding bei Double or Nothing gewinnt. Würde wahrscheinlich sogar eher noch mehr Sinn machen. Aber mal gucken, auf was man sich hier einlässt. Also, schöne Sendung, hat mir gut gefallen. Das Publikum war richtig heiß. Das hat man auch gesehen hier gerade bei dem Event mit Kenny Omega und mit Orange Cassidy. Die Leute sind ja komplett abgedreht, und Kenny Omega hat dann auch nochmal das Publikum gefragt, auf was freut ihr euch auf Blood and Guts? Ja, freut ihr euch auf Blood and Guts? Also, das war das erste Mal seit langer Zeit, dass man tatsächlich mal wieder so Interaktion mit dem Publikum auch hatte. Ja, und
echte Crowd-Reaction, ne? Nicht eingespielte, sondern echte Crowd-Reaction.
Was mir jetzt so einfällt, hier wieder bei SmackDown auch.
Hör auf.
Man hat jetzt immer so ein Grundrauschen. Ja, egal, auch wenn nichts passiert, du hast immer so dieses Grundrauschen. So als würden 10.000 Leute sich die ganze Zeit jeder mit seinem Nachbarn unterhalten. Und das ist ja nun mal nicht so. Also es ist auch das Schöne doch am Wrestling, dass es auch einfach mal einen Moment einfach mal leise sein kann. Und du hörst jeden Move. Du hörst jedes Mal, wenn die mit den Beinen auf die Ringmatte, ne, macht dieses Blop, Blop und sowas. Also bei SmackDown und auch bei Raw, du hast die ganze Zeit so ein Grundrauschen drin, und das finde ich, ist furchtbar, was die WWE da macht. Wir wissen aber jetzt schon, es waren knapp 2.500 Leute hier für Blood and Guts, und wir wissen jetzt schon, es soll tatsächlich Full Capacity gehen für Double or Nothing. Das heißt, 5.500 Leute gehen da rein. Das wird so sein, und in der Woche wird es auch eine Verschiebung geben in der Ausstrahlung. Normalerweise findet Dynamite ja immer mittwochs statt. In der Woche wird es auf den Freitag rücken. Das hat auch mit einem NBA Playoff-Spiel zu tun, wenn ich mich nicht ganz irre. Das heißt, es wird den Freitag, den 28. Mai, live Dynamite geben. Es wird den Samstag für die Fans vor Ort auch irgendwie so ein großes Fanfest geben. Ähnlich wahrscheinlich wie hier Access, wenn man schon mal bei WWE war. Und dann eben den Sonntag. Ist dann auch wieder Sonntag, ne? Ja, klar. Auch wieder der Sonntag, der Pay-Per-View, 30. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Also uns war eigentlich immer Samstag auf Sonntag ganz recht.
Ich wollte gerade sagen, ne? Aber als ich das Datum gelesen habe, dachte ich, oh nein.
Aber für die Fans natürlich richtig cool. Und ich bin mal gespannt, ob man das dann vielleicht auch beibehält. Man geht dann natürlich Head-to-Head mit SmackDown. Aber wenn das erfolgreich ist, ob man dann für die Fans, egal, auch wenn man die nächsten Pay-Per-Views dann mal wieder in Chicago und in Los Angeles macht, ob man da dann sagt, okay, immer wenn der Pay-Per-View ist, machen wir die Go-Home-Show auf den Freitag, dass wir eben für die Fans, dass die Fans quasi, ne, Freitag, Samstag, Sonntag, dass man so ein richtiges, wie so ein WrestleMania-Wochenende, dass man das quasi viermal im Jahr dann machen kann. Mal gucken, was uns da noch erwartet. Also sehr, sehr schöne Show.
Das würde sich auch für uns mal lohnen, ne? Wenn man mal wieder reisen darf und wir uns dazu entscheiden, in naher Zukunft mal ein AEW-Pay-Per-View live zu sehen, wäre das natürlich geil, so ein AEW-Wrestling-Wochenende.
Ja,
ne?
Ich war mit Kutzi bei All Out. Und da war es ja auch quasi, da hat man dieses, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß diese Fan-Convention, die gab es ja auch, also so ein bisschen in die Richtung ging das ja auch schon, und das wäre natürlich noch viel cooler, ne? Freitagabend irgendwie Dynamite gucken, go home, live catchen, dann danach noch ein paar Bierchen zischen, dann den Samstag mittags ein paar Bierchen zischen, da irgendwie mal auf eine Convention gehen, irgendwie hier MJF hält irgendwie noch eine Promo, vielleicht richtig geil irgendwie so Outdoor, stelle ich mir gerade vor, vielleicht in Las Vegas Outdoor irgendwie so einen Ring aufgebaut, und dann gibt's da so ein paar Matches und ein paar Promos, ne, und du stellst dir noch ein paar Bierchen rein, bist dann Sonntagmorgen auch so erst leicht verkatert, stellst dir dann ein Konterbierchen rein, gehst zur Show, also da da
es ist sowieso immer empfehlenswert, nicht bei einer Wrestling-Show, bei einem Pay-Per-View zu saufen, sondern am Tag zuvor. Dann ist man am nächsten Tag so verkatert. Und mir geht es so, wenn ich verkatert bin, bin ich auch immer so, ich sag mal, emotionaler. Ah. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Und wenn man dann so emotional verkatert so einen tollen Pay-Per-View sieht, dann ist man noch mitgerissener als sowieso schon. Das sollten wir demnächst mal einführen, denn es wird wieder möglich ist, uns vor dem Pay-Per-View richtig hart unangenehm einen reinstellen. Es darf auch gekotzt werden am nächsten Morgen, dass man so richtig schön emotional, wir überlegen uns das nochmal. Vielleicht doch nicht so eine gute
Idee. Ich bin sehr gespannt. Bevor wir fertig sind, möchte ich noch verschiedene Informationen, verschiedene Tipps rausgeben. Unter anderem haben unsere Freunde vom Machtschädel eine neue Folge, diesmal ohne uns, aber der Chris ist wieder da, der seit der ersten Folge, seit der ersten Review vom Sternstaub verschwunden war. Diesmal war die Review zu Folge 16, Nacht über Castle Grayskull. Ah, und
geile
der,
Folge.
Der Chris, Nico, so viel kann ich schon sagen, ich habe zwei Drittel der Folge gehört, hat uns würdig vertreten, denn ich glaube, der hat vorher einen Kasten Bier getrunken. Also, der war außer Rand als auch außer Band und hat ordentlich abgeliefert. Der gute Olli schrieb mir auch so, ich musste noch ein paar Sachen rausschneiden zu seinen Gunsten. Also, hör mal rein. Auf jeden Fall ordentlich abgeliefert. Das ist ja der Beginn einer Trilogie bei den Masters. Ne? Folge 16, 17 und 18, die gehen so ein bisschen ineinander über und ich bin sehr gespannt, was die Jungs machen. Also die Folge habe ich jetzt fast durch. Folge 16, He-Mans Machtschädel. Einfach mal auf Spotify eingeben, hört mal rein. In Folge 12 war das, glaube ich, ne, war Nico und ich da. In Folge 14 war ich da und in Folge 15 waren wir, Nico und ich, dann wieder zusammen da. Also hört doch gerne mal rein, wenn ihr auch vielleicht die Masters of the Universe, He-Man und wie sie alle heißen, Skeletor, Beastman und wie sie alle heißen, wenn ihr die noch von
ist
früher
ja kennt. Ist ja auch fast so wie Catchen.
Ja,
es ist ja fast so wie Catchen. Auch Storytelling ein bisschen mehr, ein bisschen intensiver als in der WWE, aber eigentlich ist Masters of the Universe.
Aber wenn Vince McMahon das booken würde, dann wären He-Man und Skeletor die meiste Zeit gar nicht da, sondern es gäbe nur irgendwie Beastman, der mit Man in Arms und sowas kämpft. Also, ihr wisst, was ich meine. Also, das die Empfehlung an auf der Seite und an der anderen Empfehlung vielleicht noch für alle Freunde des Männerabends. Wir haben ja unsere Folge mit Cesarino aufgenommen. Also hört gerne auch da nochmal rein. Wir haben, oder Nico hat uns ein paar leckere Käsesorten organisiert von Cesarino.de. Das ist ein ehemaliger Arbeitskollege von Nico, der das macht. Die größte, tollste und vor allem günstigste Käseauswahl im Internet, wenn ich das richtig habe. Und dann haben die uns vier unterschiedliche Käsesorten zugeschickt. Wir haben die kurz abgesnackt, haben uns am Craft Beer Store hier in Hamburg getroffen, haben dann insgesamt, ich glaube, 8 Biere waren es, haben uns die dazu gekauft und haben dann hier die Biere aufgemacht, haben probiert, haben geguckt, okay, was passt wie, wozu. Also auch das sehr spannend. Vielleicht haben wir ja den einen oder anderen, der sagt, boah, Käse bin ich großer Fan. Ich bin eigentlich nicht so der Biertrinker. Käse und Wein kenne ich vielleicht. Also hört euch das auch mal an. Info, Männerabend-Special mit Cesarino und nächste Woche kommt die große Männerabend-Gala online. Also einiges ist hier unterwegs. Unsere Freunde von Überquell, eine Brauerei hier aus Hamburg, haben auch ein neues Bier rausgebracht, ein Quaik IPA. Durfte ich gestern einmal vor Ort sein und das schon mal probieren. Auch das sehr lecker. Also
da kriege ich direkt wieder Brand,
muss ja, ich sagen. Muss, es muss hier keiner durstig sein. Nächste Woche ja auch Vatertag, ne? Wenn
oh
der,
Gott, das auch
der,
noch.
Der ein oder andere...
Also, Hagel, Corona-Infektion hier.
Auf jeden Fall. Und an der Stelle gerne auch nochmal der Hinweis, also morgen in zwei Wochen, am 21.05. ist es ja wieder soweit. Ich bin wieder bei meinem Kollegen Jens in Stralsund und wir machen das große Störtebäcker live zum Thema Sommerbiere. Und da ist auch ein ganz exklusives Bier dabei, was, lass mich nicht lügen, gestern abgefüllt wurde erst. Also frischer geht's tatsächlich nicht. Das ist das Publikum-Siegerbier der Deutschen Hobbybraumeisterschaft von unserem guten Freund Florian aus, ich glaube, aus der Nähe von Karlsruhe. Da wohnt er. Macht fantastisch leckere Biere und er hat mit seinem Coconut Sunrise, heißt das, gewonnen. Ein New England IPA mit gerösteter Kokosnuss. Mm. Ich war vor 3 Wochen dabei, als wir das Ganze gebraut haben in Berlin. Jetzt wurde es abgefüllt. Das heißt, das Bier geht jetzt schnell nach Stralsund und wird dann verschickt. Das heißt, ihr habt jetzt noch die Chance, euer Paket zu bestellen. Störtebäcker.com. Ich verlinke euch das einmal hier und dann könnt ihr am Freitag, den 21. Oh, einschalten.
Hier direkt hier. So. Einmal das Störtebäcker. Ja. Paket, es geht nur auf cesarino.de, bestellen wir gleich noch Käse dazu. Ey, wie so. Nice ist das denn?
21.05. 20.15 Uhr kann man es dann live sich anschauen. Störtebecker.com ist der Link, oder gibt es auch auf Facebook, auf YouTube. Und dann seht ihr mich, wie ich mit meinem guten Freund Jens, wie wir die Verkostung machen. Dauert so anderthalb Stunden, ein Dreiviertelstunden. Ihr kriegt das Bierpaket im Idealfall nach Hause, könnt dann mitprobieren, könnt natürlich auch in den Chat schreiben, wie es euch schmeckt, Fragen stellen, was auch immer. Also das ist immer ein großer Spaß. In diesem Sinne sind wir durch für heute, und so viel kann ich schon mal ankündigen. Das ist jetzt die letzte Störtebecker, die letzte große Störtebecker-Sendung vor der Sommerpause. Aber vielleicht, Nico, wenn jetzt dieses Better Than Elvis tatsächlich so gut ist, vielleicht brauchen wir ja mal eins ein hier für so eine Störtebecker-Verkostung.
Na, total gerne.
Elvis,
total
gerne. Elvis hoch zwei.
Ja. Oh. Schönes New England-Style vielleicht auch ein bisschen, ne?
Ja. Wow. Aber also da schwimmt nicht der Hopfen drin, sondern da schwimmt die Grapefruit-Zeste drin.
Ja, ja.
Also, in dem Sinne sind wir durch für heute. Ich sag tschüss, bis dann.
Ja, ich werde mir natürlich das Blood & Guts Match heute Abend nochmal angucken, es erneut analysieren und nächste Woche nochmal darüber reden und philosophieren. Des Weiteren versuche ich heute ein, zwei Sonnenstrahlen hier zu ergattern. Dennis,
schönes Wetter, ja?
Heute regnet es mal nicht hier in Hamburg, ne? Stürmt zwar ein bisschen, aber die Sonne scheint. Das sollte man ausnutzen. In diesem Sinne.
Bis 15 Uhr, also jetzt.
Muss ich mich beeilen. In diesem Sinne, liebes Reds Universe, man hört sich nächste Woche. Bam.
Zip.